Eigentlich haben wir in diesem Leben nur eine einzige Gewissheit, nämlich die, dass wir einmal sterben werden. Alle und ausnahmslos. Eigentlich wäre das ein Grund, uns intensiv mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit unserem eigenen und mit dem unserer Liebsten. Wir machen das genaue Gegenteil. Wir verdrängen unsere Sterblichkeit. Wir tun so, als ginge uns das Thema gar nichts an, bis es uns dann am Ende trifft und wir dem Tod dann oft hilflos gegenüberstehen. Warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen, so hat Matthias Gockel sein Buch Sterben im Untertitel genannt. Jetzt ist der Palliativmediziner hier bei uns am Domradio-Telefon. Ich habe es gesagt, Sie sind Palliativarzt und Sie haben über die Jahre hinweg schon sehr viele Menschen sterben sehen. Bleibt der Tod trotzdem auch für Sie unbegreiflich?
Der Tod selber sicher. Was ich kenne, was ich gesehen habe, ist das Sterben. Letztendlich Menschen, die gestorben sind. Aber was im Moment des Todes oder danach passiert, das ist für mich weiterhin genauso ein Rätsel wie für jeden anderen Menschen auch, weil man es letztendlich erst am eigenen Leib oder dann nicht mehr Leib erleben wird.
Sie sind in der Situation, dass Sie immer wieder Menschen sagen müssen, dass sie sterben werden. Was macht das mit Ihnen selbst? Wie ist das für Sie?
Ich glaube, das war lange Zeit einer der schwersten Teile des Berufs, weil in dem Moment, wo ich einem Menschen, der wie wir alle wahrscheinlich die Option zu sterben verdrängt, wenn ich so jemandem sage, du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit in näherer Zukunft an dieser oder jener Erkrankung sterben, dann löst das natürlich intensive Gefühle aus. Und ein Gefühl ist, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das ist ungerecht und irgendjemand muss dran schuld sein. Und dann bietet sich natürlich der Gesprächspartner unmittelbar an. Das heißt, ich habe auch durchaus über die Jahre oft Wut, Zorn, Vorwürfe abbekommen. Und das war am Anfang sehr schwierig. Inzwischen ist es ein Anerkennen, dass es dem anderen so geht, ohne dass ich dran schuld bin und uns eher als Verbündete zu sehen, die mit dieser Situation klarkommen können. Und dann sind diese ganzen Gefühle auch plötzlich nicht mehr persönlich auf mich bezogen. Und dann kann ich ganz anders damit umgehen und kann dann auch versuchen, demjenigen in diesen Gefühlen und dieser Verzweiflung, soweit es mir möglich ist, zu helfen.
Was ist denn Ihre Erfahrung? Was braucht ein sterbenskranker Patient am dringendsten?
Das, was er als Individuum, als einzigartiger Mensch in dem Moment braucht, das kann eben sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, was jeder in einer solchen Ausnahmesituation braucht, ist das Gefühl, nicht allein zu sein, gesehen zu werden in seinen Gefühlen, in seiner Verzweiflung, in seiner Angst und Unterstützung zu kriegen, wie immer die aussieht. Es gibt Menschen, und das ist eigentlich die Mehrzahl, die möchten einfach ehrliche Aussagen haben. Was ist genau die Situation? Auf was muss ich mich einstellen? Von was für Zeitrahmen reden wir hier? Und das kann man im Einzelfall nicht sagen, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich davon ausgehen muss, ich habe nur noch Wochen oder ich habe noch Jahre, ohne dass das denjenigen überfordert. Ich vergleiche es immer mit einem Tanz. Eine klare Aussage, du hast eine schwere Erkrankung und dann Schritt für Schritt zu gucken, wie viel geht jetzt gerade hier und was braucht vielleicht ein zweites Gespräch morgen und was braucht ein weiteres Gespräch in einer Woche. Aber ich glaube, dieses menschlich gesehen werden und ehrlich sein sind eigentlich die beiden wichtigsten Aspekte.
Wie haben Sie das bisher erlebt? Sterben Menschen vielleicht leichter, wenn sie an ein Leben nach dem Tod glauben, wenn sie gläubig sind?
Ich glaube, auch das kann man nicht so pauschal beantworten. Also einige der beeindruckendsten Menschen, was ihre Gelassenheit angesichts des Todes angeht, das waren tatsächlich sehr fest im Glauben verankerte, meist ältere Menschen, die einen beeindruckenden, fast schon nicht mehr nachvollziehbaren Glauben hatten und mit einem wortwörtlichen, unendlichen Gottvertrauen alles nahmen, was da kommen würde. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Menschen erlebt, die sich als sehr gläubig im Glauben in der Kirche verwurzelt gesehen haben und die dann plötzlich mit dieser biografisch zum ungünstigsten Zeitpunkt kommenden Erkrankung schwer ins Hadern kamen, in Zweifeln kamen, ihren Glauben in Frage gestellt haben und wo ich das Gefühl hatte, diese gläubige Verankerung war eher genau das Gegenteil von Ruhe und Sicherheit geben. Also von daher kann man das weder so pauschal sagen und ich glaube, man kann auch nicht sagen, wenn du ruhig und entspannt in den Tod sehen willst, dann werd gläubig. Also so einfach funktioniert es wahrscheinlich dann doch nicht.
Sie sagen ja, wir brauchen einen neuen Umgang mit dem Tod. Was genau muss anders werden?
Also was mir viele Betroffene sagen und inzwischen frage ich auch ganz bewusst danach, ist, hat sich in ihrem Freundeskreis, seit bekannt ist, dass sie diese tödliche Erkrankung haben, irgendetwas geändert? Und fast durch die Bank sagen alle, der Freundeskreis ist kleiner geworden, es haben sich Menschen zurückgezogen, die, die übrig bleiben, die unterstützen mich allerdings sehr. Das heißt, dieses Tabuthema, diese Isolation, die sich aus diesem Tabu ergibt, die müsste dringend anders werden und dazu gehört, dass wir eben nicht erst, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, über den Tod sterben, sondern im Idealfall es als etwas Selbstverständliches sehen, darüber zu reden. Also ich finde es beeindruckend, wie es möglich ist in einer Gesellschaft, dass man Lebensversicherungen abschließt und gleichzeitig den Anlass, wofür eine Lebensversicherung gemacht wird, weitestgehend ausblendet. Und das hat dann einfach auch zur Folge, dass man oft sein Leben so lebt, als würde man irgendwas zwischen 150 und unsterblich. Und wenn man dann aber zu den doch eher statistisch wahrscheinlicheren Zeiten stirbt, eben so viel noch nicht erledigt ist oder man so viel investiert und schon an Opfern gebracht hat in der Annahme, dass man irgendwann dann eine Belohnung kriegt. Also im Extremfall 40 Jahre gearbeitet hat, um dann nach der Rente zu leben und mit dem Renteneintritt kommt dann eine solche Diagnose. Das erzeugt einfach unheimlich viel Verzweiflung und Wut, die vielleicht nicht in jedem Fall sein müsste.
Die Palliativmedizin ist noch ein recht junger Zweig der Medizin. In den letzten Jahren hat sich aber doch sehr viel getan. Wo stehen wir da heute in Deutschland in Sachen Palliativmedizin?
Sie haben völlig recht, es ist eine deutliche Verbesserung. Also wenn ich meine ersten Schritte in die Palliativmedizin vor 20 Jahren mir anschaue, wo es eben auch in größeren Städten nur vereinzelt Palliativstationen gab, vielleicht etwas mehr Hospize, ganz punktuell ambulante Strukturen, dann sind wir heute 20 Jahre später annähernd mit vielen Einschränkungen, aber formal zumindest annähernd bei flächendeckend. Das heißt, auch in ländlichen Gebieten haben sie heute Zugang zu palliativmedizinischen Strukturen. Ich glaube, dass wie gut überall die palliativmedizinische Versorgung ist, da gibt es sicher noch Unterschiede. Was jetzt gerade sich erst entwickelt, und was ich glaube, was dringend nötig ist, ist, dass die Palliativmedizin bei tödlichen Erkrankungen schon viel früher involviert wird. Denn im Prinzip, wenn Sie die Diagnose einer tödlichen Erkrankung kriegen, dann ist es für die Ängste und oft auch für die Symptome und Beschwerden unerheblich, ob Sie mit dieser Erkrankung noch 2 Monate oder 1 Jahr oder 2 Jahre leben. Die Probleme sind die gleichen. Und vor allem, wir wissen es ja auch als Ärzte nie, wie lange ein Mensch mit einer Erkrankung noch zu leben hat. Und in solchen Situationen schon bei der Diagnosestellung involviert zu sein, mit diesen Ängsten zu helfen und einfach auch mehr Zeit zu haben, den eigenen Tod und die eigene Restlebenszeit zu planen, zu gestalten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll.
Was wünschen Sie sich für die Sterbenden in Deutschland?
Ich glaube, ein Hauptproblem, das wir mit der Betreuung Sterbender in Deutschland haben, wie in der ganzen Medizin, ist das einfach, dass menschliche, also die menschliche Zeit, das menschliche Miteinander nicht die Bedeutung hat und auch ganz banal nicht so bezahlt wird wie technischer Aufwand. Sie können für mehrere 10.000 Euro einer Krebserkrankung eine Chemotherapie bekommen, die Sie rein statistisch vielleicht 2 Monate länger leben lässt und das wird ohne Probleme vom Gesundheitssystem zur Verfügung gestellt. Für das gleiche Geld könnten Sie im Prinzip einen Arzt und eine Krankenschwester haben, die rund um die Uhr an Ihrem Bett sitzen und sich nur um Sie kümmern oder in Ihrer Wohnung oder wo auch immer und den ganzen Tag nur für Sie da sind. Und wenn man sich diese Unterschiede anguckt und dann eben sieht, dass in den meisten Kliniken einfach aus Ressourcengründen ein Aufklärungsgespräch über eine tödliche Erkrankung 10 Minuten dauert, dann ist da einfach ein Ungleichgewicht. Das heißt, ich würde den Sterbenden gerne als genauso wichtig sehen wie den zu Heilenden. Und das ist, glaube ich, noch nicht überall der Fall.
Matthias Gockel sagt das. Er ist Palliativmediziner und hat ein Buch über seine Arbeit mit Sterbenden geschrieben. Sterben, so heißt das Buch dann auch. Im Untertitel, warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen. Und darüber gesprochen haben wir heute am Tag vor dem Welthospiztag. Der ist morgen am 12. Oktober und der Deutsche Hospiztag, der ist dann 2 Tage später am Montag, dem 14. Oktober.